Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Autofahrer entlasten, die unter den hohen Spritpreisen leiden. Ist das eine gute Idee? Können wir uns das angesichts der hohen Staatsverschuldung überhaupt leisten? Oder müssen wir uns dauerhaft auf magerere Zeiten einstellen? Darüber spreche ich heute in Tacheles mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Guten Tag, Herr Fratscher.
Guten Tag, Herr Schröder.
Herr Fratscher, Bundesfinanzminister Christian Lindner sagt, wir dürfen die Menschen mit den hohen Spritpreisen nicht allein lassen. Hat er recht?
Ja, hat er sicherlich recht, aber wir dürfen die Menschen mit hohen Nahrungsmittelpreisen mit der Sorge um ihre wirtschaftliche Zukunft nicht alleine lassen. Also die Politik muss ganz viele Dinge tun und wie immer muss sie Prioritäten setzen. Und die Frage ist nicht, dass man Menschen entlastet, sondern wie man sie entlastet. Und diese Idee des Tankrabatts, wenn man ehrlich ist, ist kontraproduktiv, es ist schädlich, wirft den Mineralölkonzern noch mehr Geld in den Rachen, die diese Situation missbrauchen im Augenblick. Und es hilft nicht den meisten Menschen mit geringem Einkommen, mit höheren Heizkosten und mit höheren Nahrungsmittelpreisen, denn die haben kein Auto. Also es geht um eine kluge Hilfe der Politik. Viele brauchen Hilfe, ja. Und es geht wirklich darum, dass man es zielgenau macht, dass das Geld auch wirklich dort ankommt, wo die Menschen es am dringendsten benötigen.
Nun profitiert ja auch der Staat von steigenden Spritpreisen, weil dadurch auch die Steuereinnahmen steigen. Wäre es da denn nicht nur fair, wenn der Staat diese Einnahmen an die Bürger zurückgeben würde?
Ja, natürlich muss der Staat die Einnahmen, die er hat, auch zurückgeben. Er muss helfen. Aber meine Sorge ist dreierlei mit dem Tankrabatt. Erstens ist es wahnsinnig teuer, 13 Milliarden Euro. Zweitens ist es für mich nicht durchdacht, denn zu sagen, man kappt den Benzinpreis bei 2 Euro, wann will man das wieder aufheben? Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Spritpreise über die nächsten 5 bis 10 Jahre bei über 2 Euro liegen, denn das ist eigentlich notwendig in Bezug auf Klimaschutz, dass fossile Energieträger teurer werden und den wirklichen Schaden widerspiegeln. Und drittens ist es eine höchst unsoziale Maßnahme, wie ich eben gesagt habe. Es kommt Menschen mit hohen Einkommen am allerstärksten zugute. 80% der Gelder landet in den Haushalten, die 2 oder mehr Autos haben. Häufig auch nicht unbedingt das 5-Liter-Auto, sondern eher mal ein großes, wo dann 10, 15 Liter Verbrauch ist. Also Hilfe ja, aber der Tankrabatt ist in jeglicher Hinsicht eigentlich kontraproduktiv.
Wie müsste denn eine Entlastung aussehen, die gerade auch den Geringverdienern entgegenkommt? Viele Menschen, vor allem auf dem Land, sind ja auch auf das Auto angewiesen. Die haben da gar keine Alternative. Haben die einfach Pech gehabt?
Nein, der beste Weg wäre, dass man Menschen direkte Transfers gibt. Also die Politik sagt, alle Haushalte mit weniger als 50.000 Euro Bruttoeinkommen bekommen hier 150 Euro im Monat an Energiegeld. Dann können Sie die 150 Euro nehmen und sagen und frei entscheiden, wofür Sie es nutzen. Die, die auf dem Land wohnen und sagen, ich brauche das Auto, können es dann für höhere Spritpreise nutzen, um das zu kompensieren. Andere sagen, naja, ich habe höhere Heizkosten, das muss ich auch kompensieren. Aber die Idee, wieso ein Transfer besser ist, ist, viele Menschen können zumindest teilweise aufs Auto verzichten, können auf öffentlichen Nahverkehr umstellen. Und das wollen wir ja, das ist dringend notwendig. In einem solchen Konflikt müssen wir alle weniger verbrauchen. Also der Schlüssel, jetzt mit dieser Krise umzugehen, ist nicht zu sagen, der Staat muss das zahlen, sondern wir müssen sparsamer mit der Energie umgehen, gerade mit Öl und Gas, was wir aus Russland importieren. Und das bedeutet, die Menschen, die umsteigen können vom Auto auf öffentlichen Nahverkehr oder gemeinsam ein Auto nutzen, müssen das machen. Und ein solcher Transfer gibt den Menschen das Geld, aber gleichzeitig gibt ihnen die Wahl, was sie damit machen.
Das klingt ein bisschen zynisch, aber würden Sie das so unterstützen? Eigentlich sind diese hohen Energiepreise ganz gut, weil die uns zu sparsamem Verbrauch zwingen?
Ja, und sie sind längst überfällig, denn was mir in der Diskussion fehlt, ist, dass Deutschland jedes Jahr fossile Energieträger, Öl, Gas und auch Kohle, immer noch mit 60 Milliarden Euro subventioniert. Also der Preis von 1,60 Euro für einen Liter Diesel oder Benzin, wie es vor dem Krieg war, spiegelt nicht wirklich den Schaden wider, den der Verbrauch eines Liters Benzins, den ich jetzt in mein Auto, wenn ich eins hätte, nutzen würde, an Gesundheit, an Umwelt, am Klima anrichtet. Und letztlich heißt Verantwortung übernehmen, dass ich zumindest die Verantwortung für mein Verhalten übernehme und die Kosten, die verursacht werden. Also das ist der Punkt, wenn wir jetzt über die nächsten 5 Jahre schauen und wir realisieren, diese Subventionen müssen graduell abgebaut werden, heißt das, Spritpreise müssen teurer werden und damit muss auch die Nachfrage, der Verbrauch zurückgehen. Und klar, keiner wünscht sich, dass diese Anpassung so dramatisch und so plötzlich kommt wie jetzt durch den Krieg, aber dass diese Anpassung stattfinden muss, das muss eigentlich allen zumindest vor 10 Jahren schon bewusst gewesen sein.
Derzeit beziehen wir ja noch Öl, Kohle und Gas aus Russland. Das heißt, auf den Märkten ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Trotzdem steigen die Energiepreise dramatisch. Wenn wir jetzt überlegen, und diese Forderung gibt es ja auch, jetzt ganz schnell den Bezug von Energie aus Russland zu stoppen, um auch nicht damit indirekt den Krieg Russlands zu unterstützen. Was würde das denn für die Energiepreise bedeuten?
Ich finde diese Forderung nach einem sofortigen Embargo von Öl- und Gasimporten moralisch völlig richtig. Wer möchte schon einem solchen Autokraten, der einen Krieg führt, noch 1 Euro in den Rachen schmeißen? Aber ich sehe das sehr kritisch aus 2 Gründen. Einmal muss man sich fragen, hilft das, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen? Das ist für mich die entscheidende Frage. Das bezweifle ich, weil durch die Finanzsanktionen Putin im Augenblick nicht an dieses Geld kommt, das wir jeden Tag an die russischen Ölkonzerne zahlen. Und ökonomisch wäre es höchst schädlich und übrigens nicht in erster Linie für uns hier in Deutschland, sondern für die ärmsten der armen Länder der Welt. Und das eine Mechanismus ist in der Tat, wie Sie sagen, wenn man jetzt sagt, wir verzichten auf Öl- und Gasimporte, werden die Energiepreise noch mal stärker durch die Decke schießen. Denn sie können russisches Gas, ungefähr über die Hälfte der Gasimporte in Deutschland kommen aus Russland. In manchen Ländern ist es noch mehr, in Europa, in anderen ein bisschen weniger. Ähnlich bei Öl und Benzin und Diesel. Ein Drittel des Diesels in Deutschland kommt direkt aus Russland. Also Energiepreise werden noch stärker explodieren. Und meine Sorge ist, dass wir dann uns noch erpressbarer von Putin machen. Denn Russland ist auch ein wichtiger Exporteur von Nahrungsmitteln. Weizen, 1/3 der Weizenexporte weltweit kommen aus Russland oder Ukraine. Knapp 30% der Kali-Düngeexporte der Welt. Das heißt, wir werden nicht nur explodierende Energiepreise haben, sondern auch sehr viel höhere Nahrungsmittelpreise. Wir haben eben drüber gesprochen, der deutsche Staat, wir haben in Deutschland einen starken Sozialstaat, wir sind ein reiches Land. Der Staat kann den Menschen unter die Arme greifen, aber wenn Sie sich die ärmsten der armen Länder angucken, da ist es nicht möglich. Und als Beispiel, Ägypten, 100 Millionen Menschen, die müssen komplett ihren Weizen importieren, fast alles aus Russland und der Ukraine. Und wenn dort die Weizenpreise um 40-50% nach oben gehen, haben Sie sofort viele Millionen Menschen, die in Hunger und absolute Armut rutschen. Und das ist meine große Sorge, dass wir in der Diskussion in Deutschland diese nationalen Scheuklappen haben. Und wir haben Verantwortung, es auch global mitzudenken.
Kann man das prognostizieren? Sie selbst haben die Zahl in den Raum geworfen. Wenn die Situation weiter eskaliert, dann ist auch eine Inflationsrate, also eine Teuerungsrate insgesamt von 10%, nicht mehr ausgeschlossen. Kann das in den nächsten Wochen, Monaten in die Richtung gehen?
Darauf müssen wir uns vorbereiten. Klar, die Hoffnung ist immer, dass es nicht so schlimm kommt. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir eine starke Preisexplosion haben. Viele Unternehmen werden an den Rande des Bankrotts dadurch getrieben, weil viele eben nicht die Möglichkeit haben, schnell ausweichen zu können. Also hohe Inflation von bis zu 10% muss man als ein Szenario mit berücksichtigen und auch, dass die deutsche Wirtschaft wieder in eine tiefe Rezession fällt. Viele sagen, wird schon nicht so schlimm werden wie in der Pandemie, aber wir müssen realisieren, auch das können wir nicht ausschließen, wenn es zu einer Eskalation kommt.
Die Preise steigen auf breiter Front, könnten weiter steigen. Da leiden vor allem Menschen mit geringem Einkommen drunter. Auch Lebensmittel, das sehen wir ja auch schon seit Wochen, seit Monaten, steigen drastisch. SPD-Chef Lars Klingbeil hat gesagt, es ist hier auch eine Frage des sozialen Zusammenhalts.
Ja, Inflation ist eine soziale Frage und die Inflation, die wir im Augenblick haben, ist höchst unsozial. Denn Menschen mit geringem Einkommen geben das Dreifache, zum Teil das Vierfache aus fürs Heizen oder für Nahrungsmittel relativ zu ihrem Einkommen. Die Menschen sind also besonders stark betroffen und haben häufig auch keine Rücklagen. Die können also nicht sagen, dann nutze ich hier mal 1.000 Euro von meinem Sparkonto, um die Kosten dafür über die nächsten Monate auszugleichen. Was kann die Politik tun? Der beste Weg ist immer direkte Transfers. Es gibt ja ein Beispiel, das beispielsweise die Heizkostenzulage für Wohngeldempfänger erhöht wurde. Das reicht noch nicht, da muss man nachlegen. Es hilft auch zu wenigen Menschen, nur knapp 2,3 Millionen Menschen. Also man muss wirklich an die untere Hälfte, die unteren 50% der Einkommensverteilung denken. Also viel, viel mehr Haushalte und Menschen in Deutschland. Eine Maßnahme, die ich für richtig hielte, wäre die Abschaffung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von 7% auf 0%. Das sind vor allem Dinge der Grundversorgung, die dort betroffen wären, also vor allem Nahrungsmittel. Und wir wissen aus der Erfahrung der temporären Mehrwertsteuersenkung von 2020, dass der größte Teil dieser Senkung an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben wird. Also auch das wäre ein Instrument, um Menschen vor allem mit geringem Einkommen zu entlasten. Und man könnte es sehr schnell tun.
Es geht ja auch darum, den Verbrauch zu reduzieren. Das haben Sie angesprochen. Eine Maßnahme, die kostet gar nichts, ist aber gar nicht so richtig in der Diskussion, nämlich zum Beispiel Tempo 100. Das würde die Sicherheit auf den Straßen erhöhen, aber eben auch den Spritverbrauch deutlich reduzieren. Warum kommt das nicht?
Weil die Politik den Menschen noch immer nicht wirklich reinen Wein einschenkt. Und wenn man über das Problem Energie nachdenkt, und dann realisieren wir, um mit dieser Krise umzugehen, können wir nicht sagen, okay, dann beziehen wir weniger Energie, weniger Rohöl und Gas aus Russland, dann nehmen wir es halt irgendwo anders her. Das funktioniert nicht. Sie können nicht einfach mal die Kraftwerke umstellen, die Raffinerien umstellen. Das geht eben nur sehr, sehr begrenzt. Das heißt, der einzige wirklich effektive Weg, um mit dieser Krise im Energiebereich umzugehen, ist, die Nachfrage zu reduzieren, also sparsamer zu werden. Das bedeutet vor allem im Verkehrsbereich, dass wir viel weniger Auto fahren, dass wir es wirklich darauf begrenzen, dass die Menschen, die es für ihren Beruf brauchen, das können Pendler sein, aber es können eben auch Logistikunternehmen, Taxis sein. Und das Zweite ist, auch bei den privaten Haushalten, beim Heizen. Und da kann man doch einiges auch kurzfristig tun, beispielsweise über energetische Gebäudesanierung. Da könnte man über das kommende Jahr eine Menge an Verbesserungen einführen.
Wirkt aber eher langfristig. So schnell ist das ja gar nicht umzusetzen.
Naja, man kann doch eine Menge innerhalb eines Jahres erreichen. Sicherlich nicht die komplette, ja, man kann nicht jede Wohnung im nächsten Jahr so sanieren, dass man da jetzt 20%, 30%, 40% Einsparung beim Heizen hat. Das sicherlich nicht. Aber man kann eine große Anzahl von Wohnungen so sanieren. Man kann in manchen Bereichen Umstellung machen von Gasheizung auf Fernwärme. Auch das ist deutlich effizienter und reduziert die Abhängigkeit vom Gas. Und eben auch im Verkehrsbereich, wie ich es gesagt habe, wieso nicht ein autofreies Wochenende, wenn man das Auto nicht beruflich benötigt.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Sendung Tacheles. Ich spreche mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, über steigende Energiepreise und was der Staat dagegen tun kann und sollte. Herr Fratscher, wir sehen schon seit letztem Sommer, dass die Preise deutlich steigen. Damals Corona-bedingt, jetzt kommt die Ukraine-Krise hinzu. Müssen wir uns von der Hoffnung verabschieden, dass die Inflation schnell wieder verschwindet und dass sie uns dauerhaft begleiten wird?
Was heißt schnell? Also wir werden uns mit Sicherheit in diesem Jahr mit sehr hohen Inflationsraten einrichten müssen. Mindestens 5-6% im optimistischen Szenario. Ein optimistisches Szenario heißt keine weitere Eskalation im Krieg mit Russland, keine Eskalation bei den Sanktionen. Sonst deutlich mehr. Wenn alles gut läuft, und ich sage bewusst, wenn alles gut läuft, also nichts mehr schief geht, dann könnte die Inflation Ende nächsten Jahres, also in anderthalb Jahren und mehr, wieder Richtung 2% gehen, also der Definition der Preisstabilität.
Einige Ökonomen warnen aber auch schon, dass die hohe Inflation zu einem Problem für die gesamte Wirtschaft werden kann. Stichwort Stagflation, also dauerhaft hohe Preise und eine schwache wirtschaftliche Entwicklung, höhere Arbeitslosigkeit, höhere Staatsschulden. Wie ernst sehen Sie diese Gefahr?
Ich sehe diese Gefahr nicht wirklich. Viele oder einige machen sich Sorge, dass es zu sogenannten Zweitrundeneffekten kommen könnte. Also dass die Beschäftigten jetzt sagen, oh, jetzt haben wir hier 6%, 8% Inflation, jetzt möchten wir aber auch mehr Lohn haben, damit wir bei der Kaufkraft, bei unserem realen Einkommen auch kompensiert werden. Und einige machen darüber sich Sorge und sagen, das sollte nicht passieren. Einige fordern die Umsetzung des erhöhten Mindestlohns von 12 Euro in diesem Jahr sollte verzögert werden. Gewerkschaften sollten auf Lohnsteigerungen verzichten. Und das wäre eigentlich meiner Überzeugung nach der völlig falsche Weg. Denn damit würden sie ja die Nachfrage der Menschen noch stärker schwächen. Das heißt, die deutsche Wirtschaft würde noch schlechter laufen, weil die Nachfrage geringer ist und Arbeitslosigkeit würde steigen. Also kurzum, höhere Inflation für die nächsten 2 Jahre ist sicherlich gegeben. Wenn es durch höhere Löhne für Menschen mit geringem Einkommen zustande kommt, ist es sogar zum Teil gewünscht. Und dann erwarte ich, dass ab 2024, 2025 wieder niedrige Inflation und auch ordentliche Wachstumszahlen. Also Stagflation, hohe Inflation, wenig Wachstum sehe ich nicht, denn gerade jetzt ist eigentlich der Investitionsbedarf besonders groß. Also ich erwarte doch von der Wirtschaft einen starken Rebound, ein starkes Wachstum, wenn denn endlich die Pandemie und der Krieg vorbei ist.
Herr Fratscher, wir haben gesprochen über Entlastungen, die der Staat gewähren sollte. Wir sehen gleichzeitig, die Ansprüche an den Staat werden immer größer. Wir haben das in der Corona-Krise gesehen. Jetzt sehen wir, dass neue Herausforderungen auf uns zukommen, Stichwort Energieunabhängigkeit, Investitionen in die Energiewende, auch höhere Ausgaben für unsere Sicherheit, für die Bundeswehr. Kommt der Staat hier allmählich an Belastungsgrenzen?
Nein, der Staat kommt nicht an Belastungsgrenzen, zumindest nicht, was die Finanzierung betrifft. Denn wir sehen ja in dieser Situation, Deutschland ist sowas wie ein sicherer Hafen, finanziell gesehen. Investoren weltweit sagen, es gibt kaum eine seriösere, finanziell solidere Regierung oder Staat, als in Deutschland der Fall ist. Das heißt, die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen sind wieder hoch negativ geworden. Das heißt, für neue Schulden bekommt der deutsche Staat Geld. Jetzt kann man sagen, Schulden sind per se schlecht. Das ist Unfug. Schulden sind nicht per se schlecht, sondern die Frage ist, was passiert mit dem Geld? Und wir realisieren doch oder müssen doch durch die Pandemie und jetzt durch den Krieg realisieren, dass wir in der Vergangenheit uns kaputt gespart haben. Gesagt haben, nein, wir wollen kein Geld für Verteidigung ausgeben, haben eine marode Bundeswehr. Wir wollen nicht mehr Geld für Klimaschutz ausgeben. Wir wollen es möglichst billig haben und deshalb russisches Gas importieren und bauen dafür auch noch eine zweite Pipeline, Nord Stream 2. Und haben uns sehenden Auges bewusst in die Abhängigkeit und die Erpressbarkeit durch Russland begeben. Und das sollte uns doch bewusst machen, dass endlich ein Ende sein muss mit diesem Kaputtsparen, dass wir in die Zukunft investieren müssen. In Sicherheit, in eine viel schnellere Energiewende hin zu erneuerbaren Energien und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern nicht erst in 15 Jahren auf Null fahren, sondern sehr viel früher.
Man kann die Anforderungen ja noch erweitern. Wir sehen Digitalisierung, da hinken wir weit hinterher. In den Schulen und Krankenhäusern bröckelt der Putz. Das Schienennetz ist marode, die Bahn läuft auf Verschleiß. Viele Straßen und Brücken sind marode. Da kommen ja gewaltige Investitionen auf uns zu, die jetzt dann auch möglichst schnell getätigt werden müssen. Wie sollen wir das finanzieren? Alles auf Pump?
Naja, auf Pump ist der falsche Begriff, denn wenn ein Staat in gute Infrastruktur investiert, wenn ein Staat in Bildung investiert, wenn ein Staat in Forschung und Entwicklung investiert, dann kostet es kurzfristig Geld, aber wir wissen aus unzähligen wissenschaftlichen Studien, dass langfristig das die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft erhöht und dadurch mehr Steuern zurückkommen und der Staat besser Schulden abbauen kann. Jetzt geht es natürlich auch nicht nur um Geld, das muss man auch sagen. Das wird für mich immer zu sehr verkürzt. Wenn man sich anschaut, wieso ist der Ausbau erneuerbarer Energie nicht schneller vorangekommen, dann geht es hier nicht vor allem um staatliches Geld, sondern um private Investitionen. Und das Problem ist diese unglaubliche Bürokratie und Besitzstandswahrung in Deutschland, die letztlich private Investitionen verhindert. Das Unternehmen, das auch Bürgerinnen und Bürger in erneuerbare Energien investieren können. Und das sehe ich eigentlich nochmal als das wichtigere Element, dass der Staat endlich nicht mehr eine Bremse ist für Zukunftsinvestitionen.
Aber heißt das, irgendwo muss das Geld ja herkommen, wir müssen uns von der schwarzen Null dauerhaft verabschieden?
Die schwarze Null war immer unsinnig, hat nie Sinn gemacht, weil, wie ich eben sagte, Schulden sind per se weder gut noch schlecht, genauso wie Sparen per se weder gut noch schlecht ist, sondern die Frage, wofür gibt man das Geld aus? Und ich habe es auch angesprochen, das Relevante, um die Staatsverschuldung zu bewerten, zu sagen, ist es zu viel, ja, ist es exzessiv, ist das ein Problem, ist nicht, wie viel Schulden hat der Staat in Euro gemessen, sondern was muss der Staat jedes Jahr an Zinsen auf seine Schulden zahlen? Und die Antwort ist, die Bundesregierung hat letztes Jahr weniger als 4 Milliarden Euro zur Tilgung seiner Schulden bezahlt. Das sind 0,1% der jährlichen Wirtschaftsleistung, also faktisch null, fast null. Ja, und das zu berücksichtigen, zu sagen, man muss sich anschauen, was sind die Kosten der Schulden, was kann man mit dem Geld machen, das ist die richtige Abwägung. Und Deutschland ist meilenweit davon entfernt, dass wir hier ein Verschuldungsproblem des Staates hätten.
Jetzt sehen wir aber auch seit Jahren größter Einzeletat im Bundeshaushalt, das ist der Sozialetat, gerade in den vergangenen 8 Jahren großer Koalition. Da sind die Ausgaben nochmal deutlich ausgeweitet worden. Müssen wir nicht auch darüber nachdenken, dass wir an anderer Stelle kürzen müssen, dass wir das Geld anders einsetzen müssen?
Ja, natürlich, wir müssen weg davon, den Sozialstaat immer größer zu machen. Aber der beste Weg, das zu tun, ist nicht, indem man den Menschen, vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die Renten kürzt oder die Pflege oder die gesetzliche Krankenversicherung, sondern indem man den Menschen mehr Chancen im Arbeitsmarkt, die Möglichkeit gibt, besser zu verdienen und vor allem privat besser vorsorgen zu können. Das ist der Schlüssel. Und das erfordert Reformen im Arbeitsmarkt, dass bessere Löhne bezahlt werden können, dass Menschen gesund länger auch im Arbeitsmarkt bleiben können, dass wir mehr Beschäftigung haben, auch mehr Flexibilität. Manche Menschen möchten gerne länger als bis 66 oder 67 arbeiten. Und wieso legt man den Menschen immer noch so große Hürden in den Weg? Also ja, wir müssen den Sozialstaat grundlegend reformieren, aber das heißt für mich nicht, dass man ihn schwächt, sondern dass man ihn klüger gestaltet, vor allem indem man Menschen bessere Möglichkeit gibt, selber für sich sorgen zu können durch private Vorsorge, aber auch durch ordentliche Einkommen im Arbeitsmarkt.
Jetzt sagen Gewerkschaften, Sozialverbände, das Geld ist eigentlich da, wir müssen es nur anders verteilen. Stichwort höhere Steuern für Gutverdienende. Würden Sie da sagen, ja, da müssen wir noch ansetzen, gerade die starken Schultern müssen mehr tragen?
Fakt ist, es gibt kein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Also rein aus ökonomischen Gründen wäre es sinnvoll, Vermögen stärker heranzuziehen, um staatliche Leistung zu finanzieren, um Arbeit zu entlasten. Das würde also den Kuchen, der dann zu verteilen ist, um jetzt mal bildlich zu sprechen, größer machen. Wir alle hätten mehr davon. Gerade bei den Vermögen muss man sagen, dass Deutschland 1/4 an den vermögensbezogenen Einnahmen hat als Länder wie Frankreich, Großbritannien oder die USA. Und daher die kurze Antwort, ja, Vermögen müssen sich in Deutschland viel stärker als bisher an den staatlichen Finanzierung der staatlichen Aufgaben beteiligen.
Herr Fratscher, wir sehen in dieser Phase, auch in der Corona-Zeit haben wir das gesehen, wie verwundbar global vernetzte Lieferketten sind, wie verwundbar ein Land ist, das gerade davon auch profitiert. Müssen wir Abschied nehmen von der Annahme, dass Globalisierung eine stabile Grundlage schafft, auch politisch?
Die Globalisierung per se ist etwas Gutes. Globalisierung bedeutet Arbeitsteilung, dass jedes Land, jede Region sich auf die Dinge fokussiert, die sie relativ vergleichsweise gut können. Und der Wohlstand Deutschlands in den letzten 70 Jahren beruht vor allem darauf. Es gibt kaum ein Land, das stärker von dieser globalen Arbeitsteilung profitiert hat. Aber die Globalisierung in den letzten 30 Jahren war im höchsten Maße unklug und unsozial. Und deshalb müssen wir da ansetzen. Sie war unklug, wie man jetzt im Fall Russland sieht, dass wir uns in eine Abhängigkeit von autokratischen Regimen begeben hat. Ich würde dort übrigens auch China noch als Land ergänzen, wo wir gerade in Deutschland Fehler machen, uns viel zu sehr von China abhängig zu machen. Wir müssen Lieferketten global resilienter machen, also die Abhängigkeiten lösen.
Was heißt das konkret, wenn ich jetzt gerade an China denke? Die deutsche Autoindustrie hängt quasi am Tropf von China. Den Großteil ihrer Gewinne und Umsätze machen sie dort. Darauf sollten sie verzichten? Ja. Was können wir da anders gestalten?
Ja, ich denke, das ist ein riesiger Fehler, dass Unternehmen, gerade große Automobilkonzerne, sich an eine solche Abhängigkeit von China begeben. Denn China kann auch sehr schnell den Kurs verändern. Das ist keine Demokratie, sondern wenn dort die Politik entscheidet, sie wollen einen radikalen Kurswechsel, dann sind die Kosten hoch. Und wir wissen, dass Technologien, intellektuelle Eigentumsrechte, Patente massenweise in China geklaut werden. Also dort entsteht ein langfristiger Schaden. Aber wir Deutschen in unserem Wirtschaftsmodell denken zu sehr an die kurzfristigen Gewinne, kurzfristigen Profite und ignorieren diese langfristige Perspektive. Deshalb ja, das heißt nicht, dass man jetzt in China alle Zelte abbrechen soll, sondern das heißt, wir müssen die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft muss sich global diverser aufstellen. Das heißt auch konkret, jetzt mit einem Beispiel aus der Pandemie, wir können ein wichtiges Medikament nicht nur aus einer Fabrik in China beziehen. Weil wenn es dort zu einem Lieferstopp kommt, sei es wegen der Pandemie oder anderen Gründen, gibt es sofort riesige Probleme hier. Das heißt, wir brauchen 3, 4, 5 Standorte global in verschiedenen Ländern und Regionen, wo wir solche Dinge herbeziehen können. Mehr Resilienz, mehr Widerstandsfähigkeit, mehr Puffer, mehr Reserven, eben diese Abhängigkeit vor allem von nicht-demokratischen Ländern wie Russland und China zu reduzieren.
Das klingt gut, aber jetzt gibt es ja durchaus gute Gründe, ökonomische Gründe, warum die Unternehmen das gemacht haben, weil dort die Kosten gering sind, weil dort auch große Märkte erschlossen werden können. Wenn wir darauf zumindest teilweise verzichten, vielleicht auch Produktion wieder mehr nach Deutschland, nach Europa holen, heißt das dann nicht gleichzeitig, wir müssen bereit sein, auf Teile unseres Wachstums, unseres Wohlstands zu verzichten in Zukunft?
In einzelnen Bereichen mag das richtig sein, dass man sagt, ganz essentielle Medikamente oder Dinge der Grundversorgung wollen wir wieder mehr in Deutschland und Europa machen. Übrigens bei der Nahrungsmittelversorgung haben wir es ja schon immer so gemacht und das wahnsinnige Subventionen in die Landwirtschaft in Europa gesteckt. Aber ich würde sehr davor warnen, zu sagen, wir wollen jetzt systematisch Produktion nach Deutschland verlangen. Das geht gar nicht. Denn zum Teil fehlen uns die Kompetenzen, das zu tun, und es fehlen uns die Arbeitskräfte. Wir haben doch heute schon ein riesiges Arbeitskräfteproblem in vielen Bereichen, natürlich im Gesundheitssektor, aber auch in der Industrie. Und alleine das bedeutet schon, eine solche Strategie des Reshoring wird nicht möglich sein. Man kann sagen, ja, Europa, ja, vielleicht mehr nach Europa, in zentralosteuropäische Länder, Länder Südeuropa, wo die Löhne doch geringer sind, dass man dort auch innerhalb von Europas wieder mehr Nutzen schafft. Das ist in begrenztem Maße möglich, aber ich würde sehr davor warnen, zu glauben, man könnte mit so einem Reshoring mehr Sicherheit und mehr Wohlstand schaffen.
Ein Ende der Globalisierung sehen Sie nicht, aber vielleicht doch einen deutlichen Rückschlag, einen Dämpfer?
Ja, Rückschlag, Dämpfer klingt negativ. Wie ich sagte, Globalisierung ist per se etwas Gutes. Nur wir müssen sie klüger, resilienter gestalten und sozialer. Also die Globalisierung ist häufig über das Ziel hinausgeschossen und ist nicht selten zu Lasten Menschen mit geringen Einkommen, Arbeiterinnen, Arbeitern mit wenig Ressourcen gegangen. Und auch diese Globalisierung muss daher sozialer gestaltet werden. Konkretes Beispiel der Steuerwettbewerb, bei dem Unternehmen immer weniger Steuern zahlen, weil es heißt, wenn ihr, liebe Bundesregierung, uns jetzt hier nicht Subventionen zahlt und die Steuern senkt, dann gehen wir ins Ausland. Dem müssen wir ein Ende bereiten. Eine Globalisierung kann nur dauerhaft erfolgreich sein, wenn es eben auch die Menschen mitnimmt und die Menschen profitieren, die am verletzlichsten sind, die am wenigsten Chancen haben, am wenigsten Einkommen haben.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Schröder.
Das war die Sendung Tacheles in Deutschlandfunk Kultur. Hier geht es gleich weiter mit dem Feature Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Einblicke in das Leben von digitalen Nomaden.